HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mein Name ist Karin Röder und heute ist Andrea Ypsilanti zu Gast. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Schönen guten Tag.
Sie sind Mitbegründerin und Vorstandssprecherin des Instituts Solidarische Moderne in Berlin, Mitglied im Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks und noch bis Ende des Jahres Landtagsabgeordnete der SPD. Noch bis zum 2. März, Frau Ypsilanti, haben Sie Zeit, Ihr Votum abzugeben als SPD-Mitglied für oder gegen GroKo. Haben Sie sich schon entschieden?
Ja, ich habe mich schon entschieden.
Wie denn? Ja oder nein?
Ich glaube, dass sich an der Frage in der Tat die Geister scheiden. Aber stellen Sie sich eine große Koalition vor, wo die größte Oppositionspartei eine rechtsextreme Partei ist. Dann wird eine Regierungserklärung gegeben und als erstes geht die AfD an den Rednerpult und hält eine Oppositionsrede. Ich glaube, das ist auch sehr schwer verkraftbar.
Also Sie glauben, da sollte die SPD in der Opposition der AfD Paroli bieten und dafür auf eine Regierungsbeteiligung verzichten?
Ja. Obwohl ich weiß aus Diskussionen in der Partei, dass es sich die Genossinnen und Genossen, die für die GroKo stimmen und jene, die dagegen stimmen, überhaupt nicht leicht machen. Das ist auch eine schwierige Entscheidung, denn alle haben gute Gründe, dafür oder dagegen zu stimmen. Also diejenigen, die dafür stimmen, begründen das natürlich. Es gibt Verbesserungen. Wir können an vielen Stellen auch was machen und begründen das auch damit, was passiert, wenn wir es nicht tun. Wie würde denn die Rechtsextreme abschneiden bei neuen Wahlen? Das sind in der Tat Überlegungen, die man sich machen muss.
Das sind richtige Gewissensentscheidungen.
Das sind absolute Gewissensentscheidungen. Ich weiß auch, dass sehr, sehr viele sich quälen und trotzdem dagegen stimmen, weil sie sagen, es wird kein neuer Weg aufgemacht.
Es war ja nach den Verhandlungen von neuer Dynamik die Rede, von Aufbruch und die SPD soll die mächtigsten Ministerien bekommen, Innen- und Finanzministerium. Ist dann die Regierungsbeteiligung in einer großen Koalition nicht besser als eine Opposition für eine so geschundene und scheinbar sterbende Partei wie die SPD?
Nein, es gibt keine grundsätzlichen Veränderungen. Das ist für mich zum Beispiel sehr wichtig in den Armuts- und Reichtumsverhältnissen. Also diese Frage wird überhaupt nicht angegangen. Und das, was an Verbesserungen vorgeschlagen wird, steht immer noch unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Und die zweite Frage ist, können wir überhaupt einen neuen politischen Weg einschlagen, wenn wir gebunden sind in einer großen Koalition?
Naja, wenn die SPD ja dann tatsächlich in der GroKo sein wird, dann bekommt sie ja das Finanzministerium und hat doch dann mehr Macht über das Geld.
Also der Finanzminister hat sicherlich einen großen Einfluss, aber der Finanzminister bestimmt ja nicht allein über die Geldausgaben. Die sind dann schon festgelegt in der großen Koalition, in der Programmatik. Ja. Da wird er sich dran halten müssen. Aber wenn es im Koalitionsvertrag heißt, dass die zusätzlichen Ausgaben aus den generierten Mehreinnahmen kommen muss, dann muss man sich auch fragen, was passiert, wenn die generierten Mehreinnahmen ausbleiben.
Also ich sehe schon, wir haben viel Stoff, worüber wir reden könnten. Jenseits von Ihrem Buch und morgen regieren wir uns selbst. Die Ironie der Geschichte dabei ist, dass wir fast schon ein halbes Jahr auf eine neue Bundesregierung warten, die mehr als Geschäfte führt. Haben Sie das kommen sehen, dass es so kommt, wie es kam?
Also es ist schon ganz witzig, dass dieser Titel entstand, schon weit im Vorfeld dieser Diskussion, die wir heute führen müssen. Ich habe in der Tat, wenn man sich manche Sätze anguckt in dem Buch, wo ich sage, die Partei muss aufpassen, dass sie sich nicht pulverisiert. Und wenn wir heute gucken, wo wir stehen als Sozialdemokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, dann waren diese Wege eigentlich schon vorauszusehen, muss man schon sagen. Ja.
Fast hellseherische Fähigkeiten hatten Sie da.
Nein, ich glaube, es war einfach das Zu-Ende-Denken der Programmatik in einem ganz logischen, realpolitischen Sinn.
Okay, so sehen Sie es. Im Einband ist die traditionelle Faust mit Rose abgebildet, also der Sozialistischen Internationale. Das symbolisiert auch, worum es Ihnen mit dem Buch geht, Frau Ypsilanti, um eine Politik der solidarischen Moderne. Und Sie haben auch die europäische Sozialdemokratie im Auge. Sie streben eine Vernetzung an aller Parteien mit demokratisch-sozialistischen Elementen, also SPD, Grüne und Linke. Sie geben die Hoffnung wohl nicht auf.
Nein, das wäre auch, glaube ich, völlig unangemessen, denn wir stehen vor so großen Herausforderungen in dieser Gesellschaft. Mal ganz abgesehen von der Gefahr, die uns im Moment durch Rechtsextreme, durch gewaltbereite Rechte, durch Rassismus schon wieder drohen, die sogar zum Teil in den Parlamenten sitzen. Das beschäftigt mich unglaublich. Aber auch vor anderen Umwälzungen. Der Klimawandel setzt Tausende von Flüchtlingen in Boote, die einfach um ihr Überleben kämpfen. Wir wissen, dass die Wachstumsfrage neu gedacht werden muss. Wir wissen, dass die Frage von Armut und Reichtum nicht nur national in Deutschland, sondern in ganz Europa und global aufgerufen werden muss. Wir müssen uns auch wieder fragen, können wir eigentlich das Weite verantworten, dass unser Wohlstand auf Kosten von vielen armen Ländern geht? Das sind ganz wichtige Fragen. Und wenn man da sagt, ich gehe jetzt einfach in Rente, ziehe mich zurück und nach mir die Sintflut, das kann man gegenüber der nächsten Generation einfach nicht verantworten.
Sagt die SPD-Politikerin Andrea Ypsilanti. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Die Zeiten der SPD als Volkspartei, Frau Ypsilanti, sind ja längst vorbei. Es gab eine Halbierung der Wähler seit 1998, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagte dieser Tage, die SPD sei die demokratischste Partei Europas. Und dann dieses Ergebnis. Sehen Sie das auch so?
Also da hat sie recht. Die SPD ist die einzige Partei, die in der Geschichte ihren Namen noch nicht ändern musste. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem über diese Frage Demokratisierung nachdenken. Ich glaube, wir müssen innerparteilich über neue demokratische Strukturen nachdenken. Da ist in den letzten Jahren viel im Argen gewesen. Wir haben autoritäre Strukturen eingezogen. Wir haben ja nicht nur die Wählerinnen und Wähler halbiert, wir haben uns in den Mitgliedszahlen halbiert. Und diejenigen, die jetzt wieder zu uns kommen, die möchten mitsprechen, die möchten mitentscheiden, die möchten an der Programmatik mitarbeiten. Das haben wir ganz stark vernachlässigt in den letzten Jahren. Und hier muss die Partei schon in sich gehen und sagen, wie können wir uns selbst wieder demokratisieren?
Und die möchten vor allen Dingen nicht eine Entscheidung von oben herab,
nein,
auch keine Personalentscheidungen von oben herab, wie es ja scheinbar gewesen ist im stillen Kämmerlein. Und naja, da hat ja ihre Partei, die SPD, oder die Parteispitze gerade noch mal die Kurve gekriegt. Andrea Nahles wird erst im April auf dem Parteitag in Wiesbaden gewählt und solange wird Olaf Scholz kommissarischer Parteivorsitzender sein. Frau Ypsilanti, 2017 bei der Wahl am 24. September, da hätte es ja für eine Regierungsmehrheit nicht gereicht, wenn alle miteinander koaliert hätten. Dann hätte es halt eine Minderheitsregierung gegeben. Wäre das so schlimm gewesen?
Dafür habe ich mich immer ausgesprochen, für eine Minderheitsregierung. Weil wir hatten so etwas Ähnliches Jahr 2008 in Hessen, als wir als Minderheit schon interessante Sachen durchgesetzt haben. Wir haben damals als Minderheit die Studiengebühren abgeschafft. Wir haben ein Härtefallgesetz eingebracht. Also das waren schon vorzeigbare Sachen. Und natürlich ist eine Minderheitsregierung sehr anstrengend, weil man immer im Parlament miteinander neue Absprachen treffen muss. Aber das stärkt natürlich auch das Parlament, es stärkt den einzelnen Abgeordneten. Und ich glaube, eine Aufwertung des Parlamentes, der Abgeordneten, würde auch diesem Parlament wieder gut tun.
Naja, und anstrengend ist auch im Nachhinein, nach getroffenen Entscheidungen, die einzelnen Mitglieder wieder einzusammeln, um sie wieder unter einen Hut zu kriegen.
Ja, aber wenn man eben von vornherein die Mitglieder mitnimmt, mitbestimmen lässt und mitbefragt, dann ist das auch einfacher. Mhm.
Das sagt Andrea Ypsilanti. Heute ist sie zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ich möchte nochmals die Abstimmung aufgreifen, von der wir am Anfang gesprochen haben. Also die SPD-Mitglieder stimmen ab, ob sie eine große Koalition wollen oder nicht. Finden Sie das demokratisch, Frau Ypsilanti, wenn nur SPD-Mitglieder abstimmen und schließlich entscheiden, ob die große Koalition zustande kommt?
Ich finde es sehr demokratisch, wenn in den Parteien auch die Mitglieder befragt werden. Wenn das CDU und CSU nicht machen wollen, dann müssen sie sich fragen lassen, wie demokratisch ist ihr Verständnis. Aber ich finde es demokratischer, als wenn eine Parteivorsitzende oder zwei oder der Parteivorstand allein entscheidet.
Das stimmt. Allerdings über die Befragung bestimmen die Mitglieder ja dann auch über jene, die nicht SPD gewählt haben. Und sie bestimmen natürlich letztlich über die politische Zukunft von Angela Merkel.
Ich glaube, dass wir sowieso in Zukunft für eine viel breitere Beteiligung von Bevölkerung nachdenken müssen. Und zwar nicht einmal alle 4 Jahre bei der Wahl ein Kreuz zu machen, sondern ich glaube, dass Die zukünftigen Aufgaben, die in der Gesellschaft vor uns liegen, auch mit großen Umwälzungen einhergehen, die Ängste auslösen, aber auch Hoffnungen haben. Und ich glaube auch, dass diese Antworten, die Lösungen, die wir brauchen, die wir suchen müssen, nicht mehr allein aus den Parteien kommen.
Was meinen Sie, was Ängste auslöst und Hoffnungen auch gleichzeitig mitliefern muss?
Also Ängste auslösen zum Beispiel, dass jetzt alle über die Digitalisierung sprechen und sagen, da fallen Tausende von Arbeitsplätzen weg. Es macht den Leuten Kummer, es macht den Leuten Angst. Aber man kann das ja vielleicht auch positiv wenden. Ja, es fallen wahrscheinlich Arbeitsplätze weg, aber es werden neue geschaffen. Da wird es eine Lücke geben und es wird nicht mehr so viel Erwerbsarbeit da sein, wie wir vielleicht für eine Vollbeschäftigung brauchen. Es gibt ja viel mehr ehrenamtliche Arbeitsstunden als Erwerbsarbeitsstunden und die sind sehr ungleich verteilt. Die Erwerbsarbeit ist meistens die gut bezahlte Arbeit für Männer und die ehrenamtliche, die unbezahlte Arbeit wird immer noch zum großen Teil für Frauen gemacht. Was spricht dagegen, diese Arbeit viel gerechter zu verteilen? Das heißt, ich plädiere in meinem Buch auch für eine Arbeitszeitverkürzung. Das wiederum würde Ressourcen, Zeitressourcen freisetzen, um sich an Demokratieentscheidungen zu beteiligen.
Und Sie plädieren für das bedingungslose Grundeinkommen. Welche Hoffnungen setzen Sie da rein?
Das ist die nächste Frage, die ansteht. Wenn sich die Arbeitsplätze so verändern durch die Digitalisierung, dann müssen wir auch über die sozialen Sicherungssysteme nachdenken. Und das ist auch ein Punkt, der den Menschen Angst macht. Ja? Was passiert denn mit meiner Versicherung, mit meiner Sicherung, wenn ich weniger arbeite, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich durch meine Qualifikation nicht mehr in den Arbeitsmarkt kommen kann? Was passiert mit meiner Rente, wenn ich Teile meines Lebens ohne Erwerbsarbeit verbringe. Und da brauchen wir, glaube ich, in Zukunft andere Antworten. Ich glaube, dass so ein Grundeinkommen auch viel kreatives Potenzial freisetzen würde, auch Angst nehmen würde. Die Grundeinkommenbewegung ist im Moment die größte Bewegung in Deutschland. Warum ist das so? Weil es für die Menschen das letzte Netz ist, das sie dann noch nutzen können. Und das heißt, die Diskussion um das Grundeinkommen, die wird auch mehr werden.
Naja, dann wird ja immer das Grundeinkommen gegen den Mindestlohn ausgespielt. Offiziell haben wir den ja jetzt, immer noch nicht in allen Bereichen, klar. Immerhin ist er auf die politische Agenda gekommen. Und das bedingungslose Grundeinkommen, Betonung liegt ja auf bedingungslos, Kritiker sagen, das ist eine Stilllegungsprämie. Also damit diejenigen den Mund halten, die eh keine Chance haben.
Die Gefahr besteht. Das darf man nicht von der Hand weisen. Deshalb gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Modelle von Grundeinkommen. Und natürlich gibt es auch das neoliberale Modell, das sagt, die nicht mehr am Arbeitsleben teilnehmen können, die sortieren wir aus, die werden stillgelegt, die kriegen so und so viel 100 Euro, das muss zum Leben reichen. Das ist nicht die Vorstellung von Grundeinkommen, die ich vertrete. Also es muss schon auch noch sichergestellt sein, dass die Menschen ein auskömmliches Grundeinkommen haben und dass sie auch an dem Leben noch teilhaben in anderen Sparten. Also dass ihre Gesundheit gesichert ist, dass ihre Bildung gesichert ist, dass ihre Wohnung gesichert ist. Also die Infrastruktur, die jeder Mensch braucht, auch die muss zur Verfügung gestellt werden.
Das ist ein klares Wort von Andrea Ypsilanti. Sie ist SPD-Mitglied und noch bis Ende dieses Jahres im Landtag. Außerdem ist sie Vorstandssprecherin des Instituts Solidarische Moderne in Berlin. Und damit kommen wir zu Ihrem ersten Musikwunsch. Man in Black von Johnny Cash. Was haben Sie sich dabei gedacht, Frau Ypsilanti?
Ich habe das Buch ja meinem viel zu früh verstorbenen Freund Hermann Scher gewidmet. Und Hermann Scher war ein großer Fan von Johnny Cash. Und deshalb widme ich ihm auch dieses Lied. Und zugleich ist es ein sehr kritisches Lied. Also bei Johnny Cash geht es um die Frage, warum trägt er eigentlich immer nur schwarz? Und daraus hat er ein Lied gemacht, ich trage schwarz, solange es Kriege gibt, solange es Ungleichheit gibt, solange es vernachlässigte Menschen gibt. Und deshalb passt der Titel auch gut zu dem Gespräch.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town.
Johnny Cash, Man in Black. Er singt für all diejenigen, denen Unrecht widerfährt und die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Solchen Menschen ist auch Andrea Ypsilanti zugetan, sage ich jetzt mal. Für sie macht sie Politik, für sie will sie Ihr Politikangebot der solidarischen Moderne durchsetzen. Und letztlich haben Sie vielleicht auch für diese Menschen Ihr Buch geschrieben, Ihre Streitschrift. Und morgen regieren wir uns selbst. Sie sind seit mehr als 40 Jahren, Frau Ypsilanti, SPD-Mitglied, viele Jahre davon in verschiedenen Funktionen. Sie haben eine steile Parteikarriere hingelegt, bis hin zur hessischen SPD-Landesvorsitzenden und fast Ministerpräsidentin. Fast genau 10 Jahre ist das her, als Sie damals schon mit Ihrem Politikangebot der solidarischen Moderne die hessische SPD erneuern wollten und sind letztlich doch gescheitert. Wegen eigener Fehler, aber auch, weil Ihnen 4 Genossinnen und Genossen Ihre Zustimmung versagt hatten. Und der damalige NRW-Ministerpräsident Clement hatte sogar vor Ihnen gewarnt. Doch Sie sind wieder aufgestanden. Wie lange hat das gedauert, bis Sie wieder auf die Beine gekommen sind?
Das hat gedauert. Ich habe mich zwar nie ganz zurückgezogen, aber ich habe natürlich schon meine Auszeiten und meine Räume gesucht, um nachzudenken, mich auch zu erholen, neue Gedanken zu fassen. Und das Buch ist jetzt rausgekommen im Januar diesen Jahres. Aber ich glaube, ich habe 5 Jahre, also eigentlich hat mein verstorbener Freund Hermann Scher ja schon gesagt, du musst dieses Buch schreiben.
Der war in Ihrem Schattenkabinett Wirtschaftsminister.
Und Energieminister sozusagen. Mhm. Wir wollten ja was ganz Neues machen im Energiebereich. Ich würde mal sagen, ja, es hat diese vielen Jahre gebraucht, um nochmal den Mut zu fassen, was zu schreiben und zu wissen, dass damit wieder Öffentlichkeit hergestellt wird.
Mhm. Ja, ist klar. Ich kann mir vorstellen, in so einer Situation muss man auch erstmal seine Wunden lecken. Haben Sie auch über Ihre eigenen Fehler nachgedacht? Und im Nachhinein, was würden Sie sagen, welches war Ihr größter Fehler dabei?
Wenn man in dem politischen Alltag unterwegs ist, da werden natürlich Fehler gemacht. Ja. Und die habe ich auch gemacht. Oft ist es so, dass im Nachhinein eine Entscheidung, wenn sie schiefgegangen ist, ein riesengroßer Fehler war. Und wenn sie gut gegangen ist, war alles gut.
So ist es bei Entscheidungen.
Genau. Ja. Und ich habe die Verantwortung für diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, nämlich mich für die politischen Inhalte und gegen die Aussage, nicht mit den Linken zu regieren, dafür habe ich die Verantwortung übernommen. Und natürlich, ich habe nichts anderes getan, als jahrelang über die Fehler nachzudenken.
Ja, verstehe.
Das hat mir auch niemand erspart. Die wurden ja auch immer wieder aufgerufen.
Tja, also die Boulevardpresse titulierte sie damals Lügilanti, Trixilanti. Sachlichere Kommentatoren sprachen von Wortbruch. Erinnert sie das an eine aktuelle Situation?
Ja, könnte man so sagen.
Also ich denke an Herrn Schulz, der ja auch mit seinem Hin und Her, die Wahl war noch nicht zu Ende. Eine große Koalition wird es mit mir nicht geben, hat er gesagt. Er wird niemals in einer großen Koalition Minister sein und schließlich wollte er dann doch Außenminister werden. Warum kommt sowas immer wieder vor in der Politik?
Ja, wissen Sie, mir wurde damals auch angetragen, geh doch in eine große Koalition, obwohl ich gesagt habe, Roland Koch muss abgelöst werden. Aber ich glaube, wenn wir damals in eine große Koalition gegangen wären, hätte die Mehrheit der Leitmedien ganz anders reagiert. Wahrscheinlich auch viele in meiner eigenen Partei auf der Führungsebene. Mhm. Ja, es gibt immer nochmal ganz konkrete Situationen, wo man Entscheidungen neu überdenken muss. Und Fragen, waren die klug? Und wenn man sie, glaube ich, gut erklären kann, warum man sie jetzt anders trifft, dann kann man sie auch vermitteln.
Es gibt ja manchmal auch Entscheidungen, die sind in dem Moment, wo man sie trifft, richtig und 2 Stunden später schon wieder falsch sein.
So ist es.
Oder 2 Jahre oder 2 Monate später. Ja, Frau Ypsilanti, Sie sind ja auch von diversen Parteigenossen im Stich gelassen worden vor 10 Jahren. Wo Sie angetreten waren, Ministerpräsidentin des Landes Hessen zu werden und es dann doch nicht geworden sind. Was haben Sie aus dieser Zeit gelernt?
Also ich für mich habe gelernt, dass es auch große Enttäuschungen im Leben geben kann, aus denen man dann, wenn man sie bearbeitet und man die Fehler bearbeitet. Und ich finde, wenn man Fehler nicht bearbeitet und nichts daraus gelernt hat, dann hat man sie umsonst gemacht, dann eben auch wieder selbstbewusst im Leben stehen kann.
Ja, darauf kann ich sagen, nach meiner Beobachtung tun Sie das. Sie sind im April des vergangenen Jahres 60 Jahre alt geworden, sehen beileibe nicht danach aus, verheiratet einen Sohn und vor mir sitzt eine rund erneuert. Ich will Ihnen da nichts unterstellen, aber ich meine das eher mental, eine rund erneuerte Andrea Ypsilanti. Und ich habe den Eindruck, das wollen Sie auch mit Ihrer Politik vermitteln, eine rund erneuerte, eine neue sozialdemokratische Partei.
Wenn man sich nicht den Mut nehmen lässt, wenn man sich nicht die Haltung absprechen lässt, und das habe ich nie gemacht. Also ich glaube, was wirklich geholfen hat, war, dass ich mich in meiner politischen Haltung, in meinem politischen Wollen nicht verbogen habe. Ich habe zu meinen politischen Inhalten gestanden bis zum Schluss. Und ich glaube, das hilft mir auch jetzt, das zu vertreten, was ich heute vertrete. Da bin ich nie unglaubwürdig gewesen in der Frage der politischen Inhalte. Und das merke ich auch heute noch an der SPD-Basis. Ich bekomme sehr viele Einladungen, ich bekomme sehr viele Fragen, wie geht es denn jetzt weiter mit der SPD? Und ich glaube, wenn man in dem Buch nachliest, findet man an vielen Stellen auch eine Antwort. In zweifacher Hinsicht. Einmal, wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen, in der wir jetzt sind? Warum ist denn dieser Neoliberalismus auch so verführerisch? Und was hat er mit uns gemacht? Was hat er mit Gesellschaft, aber auch mit der Partei gemacht? Also ich mache ein Angebot der Erklärung, sagen wir mal so. Ja. Aber ich mache auch Hoffnung, dass es weitergehen kann. Wenn man, wie gesagt, mit Mut, Haltung, Kreativität, Solidarität und gemeinsam die Sache angeht.
Dieses Buch heißt Und morgen regieren wir uns selbst und geschrieben hat es Andrea Ypsilanti, die Vorstandssprecherin des Instituts Solidarische Moderne in Berlin. Frau Ypsilanti, Sie gehen in der Tat ganz weit zurück mit Ihrer Analyse, warum es zur Krise gekommen ist. Sie fangen an beim Ersten Weltkrieg, also konstatieren historische Fehler, etwa die Zustimmung zu den Kriegskrediten im Ersten Weltkrieg oder den Ausschluss einfacher, also nicht belasteter in Anführungsstrichen SED-Mitglieder nach der friedlichen Revolution in der DDR. Die sind dann in die PDS gegangen und nicht in die SPD. Hat es in der Tat so früh angefangen mit der Krise der Sozialdemokratie in Deutschland, in Europa?
Die Frage der Kriegskredite ist ja sozusagen eine ganz frühe Spaltung. Ich beschreibe ja in meinem Buch auch die Spaltungen, die die SPD durchmachen musste. Das war eine davon. Eine andere Spaltung war, dass wir uns in der Zeit, in der es wichtig gewesen wäre, eben nicht um die Frage von Arbeit und Natur gekümmert haben und dann die Grünen entstanden sind aus der ökologischen Frage, um die wir uns nicht wirklich gekümmert haben. Und dann in der sozialen Frage haben wir nochmal eine Spaltung erlebt, nämlich mit der Linkspartei. Und das waren alles natürlich Schwächungen der Volkspartei SPD. Und deshalb versuche ich sie auch alle zu beschreiben.
Ja, wobei es gerade in der sozial-ökologischen Frage schon mal starke Vorreiter gab, nämlich Erhard Eppler und Otto Brenner und schließlich Hermann Scheer, von dem Sie schon sprachen, der auch im SPD-Vorstand war. Warum ist damals nicht das daraus geworden, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Also das ist in der Tat so. Wir hatten mal ein Programm, das hieß Sozialökologischer Umbau mit, wie Sie sagten, Brenner und Erhard Eppler. Das ist dann irgendwie verschwunden. Ich glaube, das ist im Endeffekt in der Partei und auch in den Gewerkschaften nicht mehrheitsfähig werden konnte. Und das finde ich sehr schade, weil große Veränderungen gehen immer von qualifizierten Minderheiten aus. Und da muss man eben kämpfen. Und da darf man nicht so schnell aufstecken. Und ich glaube, dass wir in dieser Frage, aber auch in der sozialen Frage, viel zu schnell aufgesteckt haben.
Hat es auch damit zu tun, dass ja inzwischen jede Partei ein bisschen Grün in ihrem Programm hat, ein bisschen Ökologie und dass es vielleicht als gar nicht mehr so notwendig erachtet wurde,
Also wenn man sich die verheerenden Verhältnisse, die verheerenden ökologischen Verwerfungen anschaut, dann kann ja gar nicht genug drinstehen. Das Problem ist, dass es nur drinsteht. Das ist doch das Problem, dass es in der Realpolitik eben nicht umgesetzt werden, weil, und das ist eben auch ein Problem, was wir dringend besprechen müssten, es viel zu harte Lobbyverbände gibt, die immer wieder an diesen Stellen einen Schritt nach vorne verhindern. Und es reicht eben nicht mehr, nur kleine Reparaturarbeiten zu leisten. Es muss um das große Ganze gehen.
Hat sich die SPD in den vergangenen Jahrzehnten auch viel zu sehr bewusst oder unbewusst in diesem System eingerichtet, auch in dem nahenden und dann ja tatsächlich real existierenden Neoliberalismus?
Ja, sie hat sich nicht nur darin eingerichtet, sondern wir waren ja manchmal nur Komplizen. wenn man sich die Frage der Austeritätspolitik in Europa anschaut, wo Länder wie Spanien, Griechenland, auch Italien in wirklich schwierige Situationen gekommen sind durch die Austeritätspolitik. Alle haben gesagt, das geht so nicht, aber die Sozialdemokratie und die sozialistischen Parteien in Europa haben dem nichts entgegengesetzt, sondern sie haben mitgemacht. Und es gibt andere Stellen, die dazu beigetragen haben, dass sich die Menschen, die von uns viel erwarten, alleine gelassen gefühlt haben. Das heißt, da gab es neoliberale Reformen, die sogar von der SPD und übrigens auch von den Grünen durchgesetzt worden sind. Und das muss man einfach besprechen. Wir müssen Analyse haben in der Partei, die eben ohne diese Tabus, wir haben alles richtig gemacht, auskommt.
Meinen Sie mit einer dieser neoliberalen Reformen die Agenda 2010 unter der rot-grünen Regierung von Gerhard Schröder?
Ja, die ich auch hart kritisiere. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die haben sich von uns unglaublich im Stich gelassen gefühlt. Die haben das als soziale Enteignung erfahren. Sie fühlen sich nicht mehr geschützt durch Sozialpolitik, sondern sie empfinden das als Bedrohung. Und das können wir nur gut machen, indem wir sagen, ja, das war ein Fehler.
Dass ausgerechnet eine sozialdemokratische Partei oder ein sozialdemokratischer Bundeskanzler das durchgesetzt hat, was ja eigentlich Jahre zuvor Roland Koch in Hessen schon angeregt hatte.
Ja, in meinem Buch beschreibe ich die Frage der Agenda und das, was es mit der Partei und unseren Wählerinnen und Wählern gemacht haben, sehr genau und komme zu dem Ergebnis, dass wir dringend darüber reden müssen und auch an den Stellen, an denen es wirklich schlecht war, sagen, da haben wir einen Fehler gemacht.
Andrea Ypsilanti redet darüber und sie schreibt darüber in ihrem Buch Und morgen regieren wir uns selbst und sie schildert darin diese Fehler, sie analysiert die Fehler der SPD und der europäischen Sozialdemokratie und weist Wege auf, wie es anders sein könnte in Zukunft. Nochmal ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Über die Jahre hat die SPD 6 Vorsitzende verschlissen. Es gab Querelen, Intrigen in der Partei, heißt es. Das hat zu Unruhe geführt, letztlich auch zu dem schlechten Wahlergebnis im September 2017. Ist diese Unruhe, die entstanden ist, nicht auch eine Chance, also eine Chance zu einem ersten und ernsthaften Schritt zur Umkehr der Partei? Also einerseits zurück zu sozialdemokratischen Idealen, andererseits auch in die Zukunft blicken, also eine Art Blick zurück nach vorn.
Also ich beteilige mich nicht an dieser Frage, wer der die beste Vorsitzende ist, wer das beste Personal ist, hat. Das sind viel zu kurzfristige Diskussionen. Wir müssen diese Debatte inhaltlich führen. Wir haben ein inhaltliches Problem. Wir können nicht mehr sagen, wie wir uns eine solidarische Gesellschaft national, europäisch und global vorstellen. Und darüber müssen wir reden. Und solange wir in dieser Partei nicht Einigkeit darüber haben, wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist denn unsere soziale Politik, die nicht nur zurückguckt, weil zurück können wir gucken, wenn wir analysieren, aber wir müssen noch vorwärts gucken. Ja, wo können wir denn Hoffnung machen? Wo können wir denn politische Leidenschaft zeigen? Zu welchen Themen? Da müssen wir hin. Und dann ist die Personaldebatte nachgelagert.
Sie hatten es ja eben angedeutet, Frau Ypsilanti, die kleine SPD in Deutschland kann alleine da auch nicht viel machen. Alle haben ja mitgemacht, alle sozialdemokratischen Parteien in Europa, siehe Griechenland, siehe Spanien. Also muss da doch mehr passieren als so eine interne Diskussion in Deutschland?
Auf jeden Fall. Wir hatten ja mal eine sozialistische Internationale. Da gibt es viele Parteien, unter anderem auch durch die Mitwirkung der SPD, die ausgetreten sind und eine eigene Organisation ins Leben gerufen haben, die aber wirklich nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen uns wieder europäisch, mindestens europäisch vernetzen und gemeinsam überlegen, wo wollen wir gemeinsam hin. Und das heißt, die Internationalität, die SPD mal ausgezeichnet hat in ihrer Vergangenheit, die muss dringend wieder aufgerufen werden. Es geht nicht um Probleme nur in Deutschland. Die haben wir auch und die müssen wir auch lösen. Aber es geht eben um mehr.
Einer, der die Probleme in Deutschland lösen will, ist der Juso-Chef Kevin Kühnert. Der steht ja für Erneuerung. Ist ja klar, er ist jung und will Dinge anders machen. Dafür ist er auch Juso-Vorsitzender. Was glauben Sie, Frau Ypsilanti, will er den Laden nur ein bisschen aufmischen oder will er die Partei tatsächlich ins rechte bzw. ins linke Licht rücken?
Er muss beides machen. Er muss das eine tun, um das andere zu erreichen. Und das mit dem Aufmischen, das hat ja schon ganz gut funktioniert. Ich glaube, dass die Jusos im Moment richtig gute Arbeit machen, weil sie eben nicht nur aufmischen. Sie haben ja wirklich sehr klare Argumente, warum man das eine oder das andere tun soll oder nicht tun soll. Die haben jetzt eine Analyse dieses Koalitionsvertrages vorgelegt, die ist wirklich sehr gut. Das heißt, die arbeiten inhaltlich. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jusos gemeinsam mit vielen in der Partei, die mitsprechen wollen, an einem Zukunftsprogramm arbeiten können, das uns weiterbringt. Und dazu brauchen wir eine Führung, die das ermöglicht, die das zulässt und die das wünscht.
Reden wir in der nächsten Runde darüber, wie das aussehen könnte. Ist Herr Kühnert schon Mitarbeiter in Ihrem Institut der Solidarischen Moderne? Hat er schon vorbeigeschaut?
Er ist ja noch nicht so lange Juso-Vorsitzender, aber wir haben immer jemand aus dem Juso-Bundesvorstand auch in unserem Institut. Ja.
Andrea Ypsilanti ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und wir sprechen über die aktuelle Situation der SPD, über die Sozialdemokratie in Europa und über ihr Buch. Und morgen regieren wir uns selbst. Und damit kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch. Glandestino heißt der Titel. Manu Chao.
Erstmal ist es ein spanisches Lied. Ich habe ja längere Zeit in Spanien gelebt und die Sprache ist mir ganz nah. Aber dieser Titel, der geht mir insofern sehr nah, weil er ja um die Verzweiflung der Geflüchteten geht. Mhm. Das heißt also, die Menschen clandestino, die keine Papiere haben, die nirgends eine Heimat haben, die ständig auf der Flucht sind. Und da ich auch in der Härtefallkommission des Landtages in Hessen bin und auch im Petitionsausschuss, kommen mir eben diese verzweifelten Fälle sehr häufig vor. Also ich befasse mich sehr, sehr häufig mit solchen Verzweiflungsanrufen, mit solchen Menschen, die nirgends unterkommen, die zurückgeführt werden sollen und die teilweise ihre Familie noch in anderen Ländern haben. Und das Lied zeigt so ein Stück auch diese Verzweiflung, obwohl es stimmungsvoll ist.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel.
Manu Chao, Glandestino, eine sehr stimmungsvolle Musik, obwohl es um ein ernstes Thema geht, nämlich um die Sin Papel, die Menschen ohne Papiere, die übers Meer nach Europa kommen und sich dort heimatlos wiederfinden. So ist jedenfalls ihr Gefühl. Und ein Wunsch von Andrea Ypsilanti, die heute Gast ist bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Nicht von ungefähr haben Sie sich diese Musik gewünscht, Frau Ypsilanti. Sie sagten es eben, Sie sind Vorsitzende des Petitionsausschusses im Hessischen Landtag und Mitglied der Härtefallkommission und haben natürlich oft mit solchen Fällen zu tun. Sie wollen die Idee des demokratischen Sozialismus zurückerobern, habe ich in Ihrem Buch gelesen, für den die SPD ja auch mal stand. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Wie stellen Sie sich das vor?
Ja, das habe ich nochmal aufgegriffen, weil ich ja immer sage, es muss eine politische Alternative sichtbar gemacht werden, die auch über die jetzigen Verhältnisse hinausgehen. Und was könnte das sein? Und deshalb habe ich in meinem Buch einen Utopieteil. Mhm. Und in diesem Utopieteil stelle ich die Frage, ob man nicht nochmal über einen demokratischen, freiheitlichen, das ist mir ganz wichtig, Sozialismus nachdenken kann. Wie gesagt, er steht noch in unserem Grundsatzprogramm. Er ist natürlich jetzt auf dem Hintergrund der neueren Geschichte sehr schwierig aufzurufen.
Ja, ich wollte gerade sagen, will ja die Linkspartei auch, einen demokratischen Sozialismus, einen freiheitlichen Sozialismus. Wie grenzen Sie sich dann ab zu der Linkspartei?
Ja, ich grenze mich nicht als Partei ab, sondern ich glaube, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass diese plurale Linke, die es in Deutschland gibt, also eben nicht nur in den Parteien, sondern in ganz vielen Organisationen, in vielen kleinen, wie soll ich sagen, Projekten, ja, wo es dieses Begehren, etwas anderes zu wollen, also wo es um Selbstbestimmung geht, wo es um selbstbestimmte Arbeit geht, wo es um Kreativität geht, wo nicht das Ökonomische nur im Vordergrund steht, dass es da in der Gesellschaft schon ganz viele Menschen gibt, die sich in einem anderen Modell oder die Frage, was würden sie dafür tun, ja? Was wären sie bereit, über was könnten wir gemeinsam sprechen?
Ja, nicht umsonst sind Sie eine von 5 Sprecherinnen und Sprecher des Instituts für solidarische Moderne in Berlin. Und dieses Institut will ja genau diese Wege ausloten, wie SPD, Grüne und Linke gemeinsam Politik machen können, auch im Hinblick auf gemeinsames Regieren in der Zukunft.
Also dieses Institut geht weit darüber hinaus. Wir werden zwar immer festgelegt auf die Frage Rot-Rot-Grün, aber wir meinen damit ein Spektrum und nicht die Parteien.
Wie sieht das Spektrum aus?
Also bei uns sind, wie gesagt, Menschen aus den 3 Parteien, das ist schon richtig. Bei uns sind Menschen aus den Gewerkschaften, bei uns sind Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus NGOs, aus Projekten und sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also unser Spektrum ist schon sehr breit. Und wir haben uns zusammengefunden, um zu überlegen, was kann man denn in diesem breiten Spektrum für gemeinsame politische Alternativen entwickeln? Das ist gar nicht so einfach, weil alle ja eine Herkunftsorganisation haben und ihre Ideen da einspeisen. Und da gemeinsam zu denken, zu handeln, zu entwickeln, ohne nur auf den gemeinsamen kleinsten Nenner zu gucken. Das ist ganz wichtig. Das wollen wir nämlich nicht. Wir wollen schon größer denken.
Naja, noch regieren Sie ja nicht.
Nein.
Und noch müssen Sie ja nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gucken, um Wählerstimmen zu bekommen. Sie können groß denken. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch von dem Mediterranen, dem sogenannten mediterranen Sozialismus à la Albert Camus. Das klingt ziemlich entspannt. Ist das auch so?
Ja, es geht mir darum, in dieser schwierigen Zeit, wo es wirklich viele Probleme gibt, wo Menschen sich unwohl fühlen, wo sie wirklich ein großes Unbehagen mit den Verhältnissen haben, auch mal zu zeigen, lasst uns doch mal wieder über das gute Leben nachdenken. Ja?
Was ist das gute Leben?
Das gute Leben, ja, das müssen wir gemeinsam überlegen. Das gute Leben für mich wäre zum Beispiel Erwerbsarbeit, aber genug Zeit für auch nicht bezahlte Arbeit mit Kindern, mit Älteren, aber eben Zeit auch für meine eigene Fortbildung, für meine Muse. Ja? Und warum kann man über so ein Leben, wo alles drin vorkommen kann, nicht nachdenken? Im Moment denken wir nur über diese Arbeitsteilung. Der eine macht Erwerbsarbeit, der andere ist doppelt belastet, weil er noch Erwerbsarbeit und Pflegearbeit machen muss. Dann hat er keine Zeit für Fortbildung, dann hat er keine Zeit für demokratische Beteiligung. Ich möchte ein Leben, wo all das Platz hat. Und warum sollen wir darüber nicht nachdenken?
Dann kommt die Selbstoptimierung dazu, die Sparmaßnahmen, der Spardruck in den Betrieben, die Flexibilität, die vorausgesetzt wird und so weiter.
Ich habe im Moment das Gefühl, wenn ich unterwegs bin und mit den Leuten rede, dass die alle einen gewissen Grad von Erschöpfung mit sich rumtragen. Die können irgendwie alle, die im Erwerbsleben sind und eben diese Pflegearbeit noch machen, die sind alle irgendwie müde, ja, erschöpft.
Tja, man könnte meinen, naja, jemand, der erschöpft ist, der muckt auch nicht mehr groß auf. Der hat keine Kraft mehr.
Ja,
der kann keine Revolution mehr machen.
Ja. Ja, ich glaube, es gibt ja auch einen Grund, warum es so große Gegenwehr gegen eine verkürzte Arbeitszeit gibt. Weil diese Potenziale sind schon nicht zu unterschätzen, die dann freigesetzt werden.
Ausgeruhte Geister können auch gefährlich sein.
Ja.
Frau Ypsilanti, Andrea Nahles soll auf dem SPD-Parteitag im April ja zur Vorsitzenden gewählt werden. Olaf Scholz ist so lange kommissarischer Vorsitzender. Inzwischen gibt es weitere Bewerbungen. Eine davon ist die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Dann gibt es noch einen Berufsschullehrer aus Elmshorn, Dirk Dietrich, und seit ein paar Tagen ein Rechtsanwalt aus Bremen. Alle sie wollen scheinbar SPD-Vorsitzende werden, doch gleichzeitig sagen sie, uns hat das Verfahren nicht gefallen, die Intransparenz, wie es zu dieser Personalie gekommen ist. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das zeigt ja auch, dass in der Partei im Moment ganz viel in Bewegung ist. Und wenn ich vorher gesagt habe, wir müssen über Demokratisierung auch der inneren Strukturen der Partei nachdenken, dann ist das ein Begehren, das die Mitglieder gerade aufrufen. Und das ist gut so. Und ich finde es oft nicht fair, dass uns von der veröffentlichten Meinung in den Medien immer nur unterstellt, wir streiten, wir sind gespalten. Ja, wir haben Probleme, aber wir versuchen gerade hier demokratische Strukturen einzuziehen, mit denen wir diese Probleme lösen. Das spricht für uns und nicht gegen uns. Und das zeigen ja auch viele Neuzugänge in unserer Partei. Und die, die dazukommen, ich glaube, das sind alles Menschen, die mitsprechen wollen.
Naja,
und das ist super.
Vorsicht, die Neuzugänge sind ja unter anderem auch deshalb zustande gekommen, weil Herr Kühnert, der JUSO-Vorsitzende, dazu aufgerufen hatte, um mit diesen Neuzugängen die Große Koalition zu verhindern. Wie ernst nehmen Sie diese Neuzugänge darüber hinaus?
Die Neuzugänge, die ich bis jetzt kennengelernt habe, sind alles Neuzugänge, die sehr langfristig sich vorstellen können, in dieser Partei mitzuarbeiten und an politischen Alternativen mitzuarbeiten. Und das ist erstmal was Gutes.
Muss man denn dafür in eine Partei eintreten?
Das muss man nicht, aber ich glaube, dass es ohne Parteien auch nicht geht. Ich denke, wenn wir die großen politischen Fragen, die auf uns zukommen, meistern wollen, friedlich, demokratisch und solidarisch, dann muss es eine gute Verbindung geben zwischen Parteien und zwischen Menschen, die politisch aktiv sind, in Bewegung oder wie auch immer. Das muss man sich vorstellen wie eine Brücke, die von beiden Seiten begehbar ist. Und auf beiden Seiten gibt es im Moment enorme Vorbehalte gegen die andere. Also die Menschen, die nicht in Parteien sind, haben große Vorbehalte gegen die Menschen der Partei. Und die Partei ist noch sehr skeptisch, was passiert denn, wenn wir uns öffnen mit unseren eigenen Strukturen. Das ist alles nicht so. Da ist man noch ein bisschen arg vorsichtig. Und ich glaube, dass es aber nur gemeinsam geht.
Ist vielleicht auch ein Generationenwechsel, der da
das wäre ja auch nicht das Schlechteste
herbeiführen kann. Wenn es keine Neuwahlen gibt nach der Entscheidung am 2. März, muss ja Andrea Nahles als Fraktionsvorsitzende und dann Parteivorsitzende der SPD einerseits Kompromisse aushandeln und andererseits Erneuerung anstreben. Wo sollte sie Ihrer Meinung nach, Frau Ypsilanti, sich Hilfe holen?
Aus der Partei. Aus den vielen Menschen, die viele kluge Ideen haben und bereit sind an dieser Frage, wie stellen wir uns in Zukunft auf? Was soll unsere gute, progressive Programmatik sein, wenn wir das gemeinsam entscheiden? Das muss sie nicht und das soll sie auch nicht selbst entscheiden.
Ja, sie könnte ja auch den Weg
außerdem,
in das Institut für solidarische Moderne finden.
Wir sind immer bereit. Wir sind immer bereit, Hilfestellung zu leisten. Aber wissen Sie, der Parteitag muss noch stattfinden. Es muss noch gewählt werden. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und schauen wir mal.
Und wenn es dann doch zu Neuwahlen käme, was ja in Ihrem Sinne wäre, Frau Ypsilanti, denn Sie wollen die Große Koalition ja nicht. Rechnen Sie sich ernsthaft Chancen für die SPD aus? Und wenn ja, was würde dann besser werden?
Ich bin nicht per se für Neuwahlen. Also das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
Aber das wäre ja die einzige Konsequenz,
ja, ich
wenn
immer,
die Große
nein, das
Koalition
weiß ich nicht
zustande kommt.
Das weiß ich nicht. Also Frau Merkel hat ja in einem ZDF-Interview gesagt, dass sie zur Verfügung steht, weil der Bundespräsident sie ruft.
Das heißt, sie würde auch
das
für eine Minderheitsregierung
stehen. Ja, das habe ich jedenfalls so verstanden. Ja. Mhm. Und dann wären die Karten noch mal neu gemischt. Also ich glaube, dass es in der Tat für alle Parteien schwierig ist, in eine Neuwahl zu gehen. Und ich glaube, dass die im Moment auch wirklich niemand will. Sollten wir es mal probieren mit einer Minderheitsregierung? Fände ich jetzt nicht falsch. Und klar, man kann nicht in 3 Monaten ein neues Wahlprogramm aus dem Boden stampfen. Aber besser als das letzte müsste es schon werden.
Also Ende offen, jedenfalls bis zum 2. März. Ein Ende ist jedoch schon besiegelt, Frau Ypsilanti, nämlich Ihre Mitgliedschaft im Hessischen Landtag. Sie werden Ende des Jahres nicht mehr für den Landtag kandidieren. Das heißt, Sie haben ein bisschen mehr Zeit als bisher. Was werden Sie mit der neu zur Verfügung stehenden Zeit dann machen?
Ja, ich freue mich schon darauf, mehr Zeit zu haben. Ich freue mich auf die Freiheit und mir vielleicht mal den Tag so zu gestalten, wie ich ihn mir als gutes Leben vorstelle.
Wie würde der dann aussehen, so ein Tag?
Ja, da wird jeder Tag anders werden, aber ich will wieder Sprachen auffrischen. Ich will mir genug Zeit für meinen Sport lassen. Ich will mich wieder öfter mit Freunden treffen. Ich möchte auch stressfreien Urlaub machen. Aber ich werde mich bei der Politik engagieren. Das steht auch fest. Das muss ja nicht als Mandatsträgerin sein, sondern ich bekomme jetzt sehr, sehr viele Einladungen, über mein Buch zu sprechen. Ich würde mich an der Erneuerung der SPD sehr gerne beteiligen, indem ich ja für solche Gespräche zur Verfügung stehe. Aber dafür braucht man kein Amt und kein Mandat.
Vielen Dank, Andrea Ypsilanti war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben über die momentane Situation in der SPD gesprochen und Frau Ypsilanti hat ihre Version einer solidarischen Moderne geschildert, die sie auch in ihrer Streitschrift Und morgen regieren wir uns selbst festgehalten hat. Erschienen beim Westend Verlag Frankfurt. Mein Name ist Karin Röder. Und zum Schluss erfüllen wir Ihnen noch einen Musikwunsch. Youth of Today von Amy MacDonald. Was steckt hinter diesem Wunsch?
Ja, das ist meine Hoffnung, dass die jungen Leute selbstbewusst sagen, wohin sie wollen und sich nicht mehr von den anderen alles erzählen lassen. Und davon handelt auch das Lied. Sagt uns nicht, was wir tun sollen. Wir wissen das schon sehr gut selbst. Das wissen vielleicht noch nicht alle wirklich sehr gut selbst, aber sie sind gerade auf einem guten Weg. Das ist auch ein bisschen ein Dankeschön an die Jusos, die im Moment, finde ich, einen richtig guten Job machen.
Vielen Dank, Andrea Ypsilanti.
If you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not.